Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Noch bis zum 19. Juni findet in Erlangen der 20. internationale Comic-Salon statt. Das Comic-Event in Deutschland. Um Graphic Novels geht es dabei natürlich auch. Vor allem viele Klassiker liegen mittlerweile als Graphic Novels vor. Von Georg Büchners Woyzeck über Mary Shelleys Frankenstein bis hin zu Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Was macht den Reiz dieser Adaptionen aus? Illustrierte Klassiker, Literaturadaptionen als Graphic Novel von Christian Blees.
Für mich persönlich sind gute Literaturadaptionen solche, die sich was trauen. Also die sich mit einem literarischen Text auseinandersetzen und eben nicht einfach nur versuchen, ihn abzubilden. Und jetzt muss man aber gleich dazu sagen, das tun die wenigsten.
Also ich denke eigentlich nicht an einen Mehrwert, weil der Mehrwert ergibt sich ja schon dadurch, dass ich es überhaupt umsetze in ein anderes Medium. Und wenn man etwas adaptiert, dann bringt man sich zwangsläufig mit ein, sonst kann man gar nicht adaptieren.
Gelungen ist sie für mich in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, der Comic gibt wirklich den Roman wieder.
Für so eine Adaption muss man sich dann halt auch einfach mal 2 oder 3 Jahre mit dem Werk eines anderen befassen. Das wollen viele nicht oder haben nicht den Nerv dazu, das durchzuziehen. Und da wird es dann irgendwann relativ eng in der Spitze, sage ich mal.
Köln an einem Samstag im Mai. Hier, genauer gesagt in der Stadthalle Köln-Mülheim, findet 2-mal pro Jahr die Intercomic statt, eine Mischung aus Comic-Flohmarkt und Messe. Präsentiert werden dann neben tausenden antiquarischer Hefte auch aktuelle Comic-Neuerscheinungen. Regelmäßig mit eigenem Stand vertreten ist unter anderem der Bildschriftenverlag, kurz BSV. Der Betreiber des Einmannunternehmens aus Hannover heißt Eckhard Friedrich.
In meinem ersten Leben war ich Lehrer bzw. Schulleiter, seit 10 Jahren pensioniert. Mit 63 habe ich mich pensionieren lassen. Und seitdem, im Grunde seit Ende 2012, habe ich den Bildschriftenverlag im Grunde wiederbelebt. Den gab es ja früher schon mal. Und ja, und bringe jetzt illustrierte Klassiker heraus.
Unter dem Titel Illustrierte Klassiker veröffentlichte der ursprüngliche Bildschriftenverlag zwischen 1956 und 1972 rund 200 Ausgaben. Seit 2012 hat Eckhard Friedrich mit seinem BSV-Nachfolger das Angebot inzwischen um zahlreiche Titel ergänzt. Inhaltlich bieten die illustrierten Klassiker genau das, was der Name verspricht: Adaptionen berühmter Literatur- und Bühnenklassiker in Form bunter, meist 48 Seiten umfassender Comichefte. Dazu zählen unter anderem Friedrich Schillers Götz von Berlichingen, Herman Melvilles Moby Dick, Emily Brontes Sturmhöhe oder auch Jack Londons Wolfsblut.
Also ich habe sie als Kind gelesen, und zwar als Schüler, weil wir natürlich in der Schule verschiedene Lektüren lesen mussten, zum Beispiel Macbeth. Und da war es etwas einfacher, wenn man den illustrierten Klassiker gelesen hat und brauchte sich nicht da durchzukämpfen. Und hat im Grunde relativ zügig und dennoch bebildert mitgekriegt, worum es da wirklich geht.
Im deutschsprachigen Raum sind Literaturadaptionen in Comicform seit jeher stark von der Tradition der illustrierten Klassiker beeinflusst. Darum beruhen viele derartige Titel auch heute noch auf berühmten Romanen. Was sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Begrifflichkeit. Eine mehr oder weniger umfangreiche grafische Erzählung wird heutzutage nicht länger als Comic bezeichnet, sondern als Graphic Novel, also als grafischer Roman.
Je mehr man das Original schätzt, desto mehr sollte man auch, glaube ich, versuchen, dem auch gerecht zu werden, indem man sich nicht zu weit davon entfernt.
Der Berliner Illustrator Thilo Krapp.
Also ich denke eigentlich nicht an einen Mehrwert, weil der Mehrwert ergibt sich ja schon dadurch, dass ich es überhaupt umsetze in ein anderes Medium. Und wenn man etwas adaptiert, dann bringt man sich zwangsläufig mit ein, sonst kann man gar nicht adaptieren.
Anfang 2017 veröffentlichte Thilo Krapp den H.G. Wells Klassiker Der Krieg der Welten als Graphic Novel. Jetzt, gut 5 Jahre später, legt der 36-Jährige erneut eine Literaturadaption vor. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne ist kürzlich beim Hamburger Carlsen Verlag erschienen.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Whip, des, clip, crack, des, bang, des, bang,
et des.
Zip, shibam.
Wie der Roman aus dem Jahr 1870 schildert auch die Comicfassung die Erlebnisse des französischen Meereskundlers Pierre Aronnax. Aronnax stößt in Begleitung seines Dieners Conseil sowie des kanadischen Harpuniers Ned Land im Nordpazifik auf das mysteriöse Unterseeboot von Kapitän Nemo. An Bord der Nautilus erleben Aronnax, Conseil und Ned Land aufregende Abenteuer. So begegnen sie unter anderem einer Riesenauster, bergen einen versunkenen Schatz und stoßen auf die Überreste des legendären Inselreiches Atlantis.
Allein durch die Art, schon wie ich es zeichne, ergibt sich ja eine eigene Interpretation. Ich habe mir zum Beispiel wirklich mehr oder weniger ein ganzes Gestaltungskonzept überlegt für die Nautilus von innen. Es ist so, bei Verne wird sie quasi wie so eine Villa unter Wasser beschrieben, auch mit quadratischen Räumen und so, ne? Also die auch irgendwie Stuckdecken haben und irgendwie, die man sich auch genauso an Land vorstellen könnte. Das finde ich nach heutigem Verständnis von dem, was wir von U-Booten wissen, nicht mehr so einfach in so einer Graphic Novel zu übertragen.
Viele, vor allem ältere Leser, haben womöglich noch die Walt Disney-Verfilmung des Romans aus dem Jahre 1954 vor Augen, mit James Mason als Captain Nemo und Kirk Douglas in der Rolle des Harpuniers Ned Land. Dort wirkt die Nautilus, im Gegensatz zu Jules Vernes Unterwasservilla, reichlich eng. Thilo Krapp wählte bei seiner grafischen Umsetzung einen Mittelweg. Bei ihm fällt der Salon der Nautilus nicht so gewaltig aus wie im Roman, aber doch zumindest deutlich höher als bei Disney. Und dennoch wird dem Betrachter auf jeder Seite klar, dass sich die Protagonisten an Bord eines Unterseebootes bewegen.
Dann habe ich eben so eine Architektur entwickelt, die sich an so Jugendstil-Eisenarchitektur orientiert, die es zwar erst später gegeben hat, als die Geschichte spielt, aber Nemo ist halt ein Visionär. Der ist halt dann einfach auch gestalterisch und von der Konstruktion her seine Zeit voraus. Und das hat dann sehr gut funktioniert, weil ja auch diese Eisenarchitekturformen aus dem Jugendstil erinnern ja an diese fließenden, von dem Wasser entlehnten Formen. Und das heißt, dadurch ergibt sich eigentlich ein Fortbewegungsmittel, was sich eh in dem Element, in dem das Ganze spielt, irgendwie sehr gut einfügt.
Im Vergleich zu Jules Vernes Vorlage hat Thilo Krapp seine Graphic Novel kaum gekürzt. Darum fällt die Adaption mit 250 Seiten ziemlich umfangreich aus. Nicht nur in dieser Hinsicht unterscheidet sich Krapps Version sehr deutlich von all den anderen 20.000 Meilen Comics, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bereits erschienen sind. Auch das Farbkonzept ist ungewöhnlich. Anstelle der sonst oft üblichen, grell bunten Farben dominieren bei Krapp durchweg dezente Töne. Im Inneren des U-Bootes eher blasse Gelb- und Ocker-Variationen, auf und unter dem Wasser verschiedene Abstufungen von Blau und Grün. Eine augenzwinkernd vorgebrachte Interpretation in Bezug auf einzelne Figuren rundet das Lesevergnügen gewissermaßen ab.
Also man kann irgendwie zum Beispiel andeuten, dass Conseil, dieser Diener von Aronnax und Ned Land, irgendwie die schon im Original bei Verne immer so ein bisschen schäkern, dass sie einfach auch eine Kabine teilen und dass man irgendwie sagt, irgendwie wenn man will, kann man da was hineininterpretieren. Man muss aber auch nicht. Aber das ist dann so mein Job, zu sagen, was für Möglichkeiten gibt es da vom heutigen Standpunkt aus, da noch eine zusätzliche Welt aufzumachen, als es bei Verne schon vielleicht gibt.
Für mich persönlich sind gute Literaturadaptionen solche, die sich was trauen.
Juliane Blank, Leiterin des Lehrstuhls für neuere deutsche Literatur- und Medienwissenschaft an der Universität des Saarlandes, sowie Autorin des Buches Literaturadaptionen im Comic.
Also die sich mit einem literarischen Text auseinandersetzen und eben nicht einfach nur versuchen, ihn abzubilden. Und jetzt muss man aber gleich dazu sagen, das tun die wenigsten. Das ist quasi ein Vorurteil, mit dem man gleich mal ein bisschen aufräumen muss. In der Forschung nennt man das Werktreue und das ist sowas wie die Nemesis der Adaptionsforschung, weil das ein Gedanke ist, dass eine Adaption, egal ob im Comic oder im Film, dem Ausgangstext zu irgendwas verpflichtet ist und ihn quasi nachbilden und nacherzählen muss. Und das stimmt einfach nicht. Dafür gibt es keine Indizien.
Bei der Lektüre einer Graphic Novel kann im Vergleich zu der literarischen Vorlage mitunter ein gewisses Maß an Frustration mitschwingen. Denn ähnlich wie bei Literaturverfilmungen muss bei der Umsetzung in ein anderes Medium so manches vom Originalstoff auf der Strecke bleiben.
Der Blick darauf, was in einer Adaption alles fehlt. Wenn man so rangeht, sieht man die eigentlich interessanten und wichtigen Sachen nicht mehr. Das ist ein Reduktionsprinzip. Das geht davon aus, der Ausgangstext ist das Original und alles andere, was danach damit passiert, ist quasi billige Kopie. und irgendwie ein verwässertes Produkt. Aber wenn man so an Adaptionen rangeht, egal ob im Comic oder im Film, dann verpasst man die Chance, sich genau anzugucken, was diese Adaptionen eigentlich tun.
Juliane Blank rät, bei der Lektüre einer Comic-Literaturadaption nicht danach zu suchen, was im Vergleich zur Vorlage fehlt, sondern stattdessen auf die potenziellen Stärken einer Graphic Novel zu achten. Dazu gehört nicht zuletzt die Anordnung der Bilder, im Fachjargon Panels, auf einer einzelnen Seite.
Wie sieht das Layout aus? Denn das Layout hat eine wichtige Aussagefunktion im Comic. Also das Layout ist selten einfach nur ästhetisch, sondern das Layout erzählt. Das Layout ist sozusagen ein strukturelles Mittel, das die Literaturadaption im Comic verwendet, um mehr zu tun, als einfach nur etwas abzubilden oder etwas nachzuerzählen.
Ein gutes Beispiel dafür, wie eine Graphic Novel ihre spezifischen Stärken im Zuge einer Literaturadaption zur Geltung bringen kann, ist im April 2022 beim Ludwigsburger Verlag Crosskult erschienen. Der Comic Schlachthof 5 des spanischen Künstlers Albert Montes basiert auf Kurt Vonneguts gleichnamigem Roman von 1969. In diesem hatte der US-amerikanische Autor seine Erlebnisse als Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg während der Luftangriffe auf Dresden verarbeitet.
Das ist ja ein Buch, was disparater nicht sein könnte.
Philipp Kollek, Comic-Experte und Kurator verschiedener Veranstaltungen rund um das Medium Graphic Novel.
Es erzählt ja auf zig verschiedenen Zeitebenen seine Geschichte und es erzählt ja auch auf ganz vielen verschiedenen psychischen Zustandsebenen. Man weiß ja nie genau, wo ist der Protagonist jetzt unterwegs, weil er schwer traumatisiert ist von seinem Kriegseinsatz. Und er reist sozusagen durch die Zeit, er ist so aus der Zeit herausgebrochen, aber man weiß nie genau, ob das jetzt tatsächlich ein Science-Fiction-Buch ist, was man liest, oder einfach ein schwer traumatisierter Mensch, der ja wie so eine Art schizoide Schübe hat. Und dann so ein Werk zu nehmen, was schon so fragmentiert ist und als Comic zu erzählen in einem Medium, was ja auch wunderbar fragmentarisch arbeiten kann durch diese ganzen Panelstrukturen, das ist schon eine ganz besondere Lesefreude.
Für die Graphic Novel adaptiert wurde Kurt Vonneguts Romantext von dem kanadischen Autor Ryan North. Der Zeichner Albert Montes bedient sich in seiner Version von Schlachthof 5 einer breiten Palette an grafischen Mitteln. So sind auf den knapp 200 Seiten einzelne Cartoons ebenso zu sehen wie klassische, an Zeitungscomics erinnernde Bildstreifen oder auch doppelseitige, sogenannte Splash-Pages. Indem Montes die verschiedenen Stile und Layouts gekonnt miteinander vermischt, werden die psychischen Brüche des Protagonisten auch für ungeübte Leser auf Anhieb deutlich.
Also was mich halt immer interessiert an Comics, die sich mit literarischen Vorlagen beschäftigen, ist, hat dieser Comic, den ich gerade in der Hand habe, eine Existenzberechtigung? Ist es ein Buch, was die Vorlage erweitert, was mit ihr spielt? Macht es wirklich einen Sinn, dass ich diesen Comic jetzt lese, oder soll ich lieber zu der Vorlage greifen? Und wenn der Comic nur die Handlung nacherzählt von dem Buch, dann finde ich, ja, ist es schon diskutierwürdig.
Neben reinen Comicverlagen sind in den vergangenen Jahren auch vereinzelte Traditionsverlage dazu übergegangen, Graphic Novels zu veröffentlichen. So etwa der Surkamp Verlag oder die Büchergilde Gutenberg. Dadurch wurde die vormals strikte Abgrenzung zwischen Literatur und Comic zusätzlich aufgeweicht. Die Literaturwissenschaftlerin Juliane Blank schreibt:
Comics wurden zu einer interessanten Möglichkeit, das Verlagsprogramm zu erweitern. Literaturadaptionen im Comic erscheinen besonders geeignet, weil sie aus Verlagsperspektive sozusagen eine Verbindung zwischen dem alten Medium Literatur und dem neuen Medium Comic schaffen. So profitieren die Literaturverlage zwar vom Neuheitsbonus der Literaturadaptionen im Comic, müssen sich aber nicht allzu weit von ihrem angestammten Medium fort und in das Neuland der Comics hineinbewegen.
Nicht nur das. Literaturadaptionen in Comicform funktionieren auch als eine Art Türöffner.
In den letzten 20 Jahren hat sich ja jetzt so die Graphic Novel nach und nach immer mehr etabliert im Buchhandel, im Feuilleton, in den Kulturbetrieben allgemein. Und da ist tatsächlich dann auch die Literaturadaption so ein ganz starker Pfeiler. Und auch, denke ich mal, viele Eltern und viele junge Leser haben den Comic durch die Literaturadaption entdeckt. Klar, das erleichtert den Comics den Markt zum Buchmarkt. Und umgekehrt finden natürlich auch viele Leserinnen ihren Weg zu Klassikern durch die Comics.
Der österreichische Comiczeichner Nicolas Mahler hat bei Suhrkamp in den vergangenen Jahren gleich mehrere ungewöhnliche Literaturadaptionen veröffentlicht. Dazu zählen unter anderem eine 287-Seiten-Version von James Joyce' Monumentalwerk Ulysses sowie zuletzt eine Graphic Novel, die auf Arno Schmidts Adam-und-Eva-Dystopie Schwarze Spiegel basiert, ursprünglich erschienen 1951. 2015 wurde Mahler als erster und bislang einziger Nichtautor mit dem Preis der Literaturhäuser ausgezeichnet.
Der ist ja so ein Meister des Eindampfens, der Verdichtung von literarischen und oft hunderte von Seiten starken Klassikern, wie Musil zum Beispiel. Und das verdampft er dann in eine Graphic Novel. Und das ist dann ja nicht nur so eine Kurzfassung von einem Klassiker, sondern er ist ja wie so eine Art Gärtner, der mit so einer Gartenschere alles wegschneidet, was die Zeit nicht überdauern hätte sollen. Und macht sich so ein bisschen auch über das Etepetete, das Literaturbetriebs lustig, indem er das halt auf so Schlagworte und auf Pointen runterbricht. Das ist halt keine Adaption mehr, das ist im Grunde ein eigenes Kunstwerk.
Mit weiten Schritten lief Jolly über den Ozean. Ihre nackten Füße versanken fingerbreit im Wasser, als sie flink von einer Woge zur nächsten sprang und dem schaumigen Wellenkämmen auswich.
2007 erschien bei Lübbe Audio der Fantasy-Roman Die Wellenläufer des Autors Kai Meier als Hörspiel. Parallel dazu wurde das Buch bei Egmont Ehapa als Graphic Novel veröffentlicht. Die Textadaption übernahm seinerzeit Jan Krehl. Die Zeichnungen stammten von Christian Nauck.
Ich bin da ganz egoistisch, ehrlich gesagt. Also in erster Linie möchte ich die Comics haben. Also ich möchte wirklich meine Romane als Comics sehen.
Kai Meier, von Beruf Schriftsteller, im Privatleben Comic-Fan. Inzwischen liegen knapp 2 Dutzend Bücher des Bestseller-Autors aus Herford auch als Graphic Novel vor. Zuletzt erschien bei Splitter im März 2022 der Gruselroman Phantasmen.
Natürlich möchte ich, dass möglichst viele Leute die lesen. Ja, das ist ganz klar, aber ich habe nicht ein bestimmtes Zielpublikum im Auge. Also ich kann jetzt noch nicht mal sagen, die Comics werden von denselben Leuten gelesen, die auch die Romane gelesen haben. Aber im Grunde ist es wirklich so, dass ich als Comic-Fan es einfach toll finde, wenn ich meine Geschichten ja quasi wie ein Leser nochmal konsumieren, lesen kann.
Kai Meier ist ein gutes Beispiel dafür, dass Literaturadaptionen in Comicform hierzulande selbst dann erfolgreich sein können, wenn diese nicht auf einem Klassiker basieren und die Vorlage auch noch von einem deutschen Autor stammt. Andere Belege sind 2 bei Carlsen erschienene Graphic Novels, die auf Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken bzw. Volker Kutschers Roman Der nasse Fisch beruhen. Letztere war sogar derart erfolgreich, dass der Hamburger Illustrator Arne Jüsch momentan bereits an der nächsten Umsetzung eines Gerion-Rath-Krimis sitzt. Während Jüsch dabei weitgehend selbstständig vorgeht, arbeitet der Autor Kai Meier seit jeher eng mit den verschiedenen Künstlern und Szenaristen zusammen, die seine Bücher in Bilder übertragen.
Ich segne im Grunde jeden Schritt ab. Das heißt, der Jan Krehl macht erstmal eine Textadaption in Form eines, ja, es sieht aus wie ein Drehbuch im Grunde genommen, von jeder Seite. Also er beschreibt jede Seite, jedes Panel und die Dialoge kommen da rein und so weiter. Das sehe ich erstmal, dann sehe ich sämtliche Skizzen, die die Zeichner und Zeichnerinnen machen. Das heißt also Skizzen der Figuren, aber dann eben auch schon die Storyboards für die Seiten. Also das Ganze noch in der Regel in so einem Bleistift-Skizzenstadium. Dazu kann ich dann was sagen. Und später dann eben die getuschten Seiten bzw. die kolorierten Seiten. Also ich sehe eigentlich jeden Schritt.
Die Vorgehensweise der einzelnen Künstler ist sehr unterschiedlich. Manche zeichnen die Bilder zunächst mit Bleistift auf Papier vor, um diese dann einzuscannen. Anschließend erfolgt die weitere Bearbeitung inklusive der Farbgebung am Computer. Die Graphic Novel Phantasmen dagegen wurde vom Illustrator Jurek Malotke mithilfe eines elektronischen Stifts komplett digital auf dem Tablet gezeichnet und koloriert. Wenn Kai Meier einen der Comics schließlich zu sehen bekommt, dann achtet er als Autor der Romanvorlage vor allem auf Lesefluss und Verständlichkeit. Für ihn ist es essentiell, dass die Leser der Graphic Novel beim Betrachten der Bilder auf Anhieb verstehen, was passiert. Mit gewissen Einschränkungen beim Umsetzen ins grafische Medium hat sich Meier längst abgefunden.
Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass der Roman so vollständig wie möglich wiedergegeben wird. Das ist schon mal wichtig. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass bei der Übertragung von einem Medium in ein anderes immer bestimmte Änderungen gemacht werden müssen. Es muss irgendwo gekürzt werden. Das ist halt wie bei einer Verfilmung. Also es fällt immer irgendwas weg oder wird umgestellt oder anders gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Comics sich sehr, sehr genau an meine Romane halten. Und gelungen ist sie für mich in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, der Comic gibt wirklich den Roman wieder. Also die Leute, die den Roman nicht kennen und nur die Graphic Novel oder nur den Comic lesen, haben trotzdem letztlich dieselbe Geschichte vor sich wie diejenigen, die den Roman lesen.
Der Splitter Verlag ist hierzulande einer der Vorreiter, wenn es um Comic-Literaturadaptionen geht. Neben zeitgenössischen Autoren wie Kai Meier oder Sebastian Fitzek bestimmen auch hier nach wie vor Klassiker das Programm. So erscheinen bei Splitter im Sommer 2022 unter anderem Shakespeares Macbeth und Mary Shelleys Frankenstein als Graphic Novel. Die passenden Zeichner für derlei Umsetzungen zu finden, scheint dabei keineswegs so einfach, wie man es als Laie zunächst vermuten könnte.
Viele Zeichnerinnen und Zeichner, vor allem auch junge, wollen halt gerne lieber ihre eigenen Projekte machen.
Splitter-Pressesprecher Max Schlegel.
Aber für so eine Adaption muss man sich dann halt auch einfach mal 2 oder 3 Jahre mit dem Werk eines anderen befassen. Und das wollen viele nicht oder haben nicht den Nerv dazu, das durchzuziehen. Und da wird es dann irgendwann relativ eng in der Spitze, sage ich mal.
Für die 200-seitige Umsetzung des Sebastian Fitzek-Thrillers Der Augensammler als Graphic Novel benötigte der Zeichner Frank Schmolke gerade einmal 18 Monate. Ein rekordverdächtig kurzer Zeitraum. Zum Vergleich, Thilo Krapp nahm sich für die 250 Seiten seiner Graphic Novel 20.000 Meilen unter dem Meer über 4 Jahre lang Zeit.
Das ist ein wahnsinniger Arbeitsaufwand, den auch Außenstehende, vor allem auch Autorinnen und Autoren, häufig nicht realistisch einschätzen. Da denkt man so, ja, dann macht man halt irgendwie so eine Comicseite. Zeichnen geht ja bestimmt ganz schnell und dann macht man da irgendwie so 3 Seiten am Tag und dann ist das ja super schnell fertig. Aber sehr gute, herausragende Zeichnerinnen und Zeichner brauchen für eine Seite auch gerne mal 3 Tage oder 4.
Liegt eine Graphic Novel endlich fertig gezeichnet vor, dann ist die Arbeit daran noch lange nicht getan. Als nächste Schritte folgen die Kolorierung sowie oft mehrere Korrekturdurchgänge. Damit sich der Comic am Ende hoffentlich gut verkauft, muss das Ganze aber nicht nur optisch etwas hermachen. Die Graphic Novel muss auch gut erzählt sein. Und dahinter steckt weitaus mehr als lediglich ein paar hundert Bilder einigermaßen sinnvoll aneinander zu reihen.
Das hat viel damit zu tun, dass man die Leserichtung der Leserinnen, der Leser manipuliert und halt in korrekte Bahnen lenkt, dass man Dialoge so verfasst, dass die in sich stimmig sind, dass man Formsprachen, Bildsprachen, Farbwelten entwickelt. Das ist in dem Zusammenhang fast mehr wie einen Film zu machen, als wie einen Roman zu schreiben. Und wenn diese ganzen handwerklichen Sachen stimmen, denke ich, dass eine Adaption von einem Literaturwerk einfach eine neue Perspektive auf das Werk auch eingehen kann.
Überdurchschnittlich gut verkaufen sich bei Splitter Graphic Novels aus der Reihe Mythen der Antike. Die hier in Lizenz veröffentlichten Titel werden unter der Leitung des ehemaligen französischen Bildungsministers Luc Ferry sorgfältig adaptiert und grafisch hochwertig umgesetzt. Aktuellste Splitter-Neuerscheinung in diesem Segment ist eine 224-seitige Version von Homers Odyssee.
Die allermeisten Leser, mich eingeschlossen, lesen das gerne, weil sie keine Lust haben, das Original zu lesen. Aber ich wüsste schon gerne, worum es geht. Zum Beispiel immer noch so ein kulturhistorischer Anhang, der einem erklärt, wie das alles so in den griechischen mythologischen Kanon mit reinpasst.
Beim Münchner Knesebeck Verlag erscheinen Graphic Novels bereits seit 2010. Meist handelt es sich dabei um Übersetzungen französisch- oder englischsprachiger Originalausgaben. Veröffentlicht wurden bislang zum Beispiel 2 Kafka-Adaptionen, Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit in mehreren Bänden oder auch eine grafische Umsetzung von Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray.
Das ist natürlich schon so, dass man sagen kann, an manchen Stellen, gerade für Jugendliche vielleicht, können die den Stoff leichter zugänglich machen. Und Menschen, die mit, ich sag mal, klassischer Lektüre sich ein bisschen schwer tun, eine gute Alternative bieten.
Verena Voges, Pressesprecherin des Knesebeck Verlages.
Und gerade bei den Literaturadaptionen im Speziellen denke ich aber, dass man schon sagen kann, dass sie durchaus auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, die vielleicht damit nicht nur Lesezeit sparen wollen, sondern sich aber auch mit einer Bildebene auseinandersetzen möchten und da einen guten Zugang bieten.
Im Hinblick auf Literaturadaptionen spielen für Knesebeck bei der Titelauswahl der Erfolg und die Bekanntheit der Vorlage im deutschsprachigen Raum eine entscheidende Rolle.
Wir suchen immer nach dem besonderen Buch. Und ob das dann eine besondere Erzählperspektive ist oder die Bildebene und der Text besonders ineinander greifen oder eben vielleicht auch besonders konträr sind, das ist ganz unterschiedlich. Es muss einfach einen gewissen Aha-Effekt für uns haben.
Ganz aktuell bei Knesebeck herausgekommen ist Schöne neue Welt, eine Adaption des Aldous Huxley-Klassikers aus dem Jahre 1932. Der Londoner Comic-Künstler Fred Fordham hat die Dystopie mit weichen Pastellfarben in Bilder umgesetzt und dabei auf das Zeichnen detaillierter Hintergründe weitgehend verzichtet. Auch fällt die Anzahl der Sprechblasen bzw. die Menge der darin enthaltenen Texte insgesamt eher bescheiden aus. Dadurch sprechen die Abbildungen oft für sich, was bei einer Graphic Novel zweifellos Sinn ergibt.
Bei den Literaturadaptionen ist uns auch schon wichtig, dass der Strich zur Geschichte passt und die Illustrationen und der adaptierte Text irgendwie eine Einheit bilden. Da ist der eine Stil halt einfach ein bisschen schroffer vielleicht mal, der andere wie zum Beispiel bei Proust ein bisschen gefälliger oder wie bei der aktuellen Adaption von Schöne neue Welt ein bisschen schriller. Aber es muss irgendwie ja als Gesamtkonzept einerseits überzeugen, aber eben auch die einzelnen Einheiten ein gewisses Extra haben.
In einer der allerersten Ausgaben der illustrierten Klassiker, die in den 1950er Jahren in Deutschland erschienen, wurde der Brief eines jungen Lesers aus Itzehoe veröffentlicht. Damals galten Comics jeglicher Couleur, die überwiegend von Jungs gelesen wurden, bei den meisten Erwachsenen als Schundliteratur. Der Schüler schrieb seinerzeit begeistert:
»Ich freute mich sehr, als das Heft von Huckleberry Finn erschien. Ich brauchte es in der Schule.« Der Lehrer, dem ich das Heft der illustrierten Klassiker zeigte, sagte zu unserer Klasse: Diese Hefte, die müsst ihr euch kaufen. Sie sind lehrreich, spannend und billig.
Rund 70 Jahre später hält Juliane Blank die Vorstellung, eine Comic-Adaption könne die Lektüre der jeweiligen literarischen Vorlage quasi ersetzen, nach wie vor für einen frommen Schülerwunsch. Zumal sich moderne Graphic Novels ohnehin eher an ein erwachsenes Lesepublikum richten. Für ebenso unwahrscheinlich hält es die Literaturwissenschaftlerin, dass das Betrachten einer Graphic Novel den gezielten Kauf des zugrunde liegenden Romans auslösen könnte, und nennt zum Vergleich eine andere Gattung von Literaturadaptionen.
Also wenn man sich eine Literaturverfilmung angeschaut hat, würde ich sagen, in den allerseltensten Fällen will man danach sofort den Ausgangstext lesen. Es ist häufig andersrum, also dass man einen Roman zum Beispiel schon gelesen hat und dann gibt es die Möglichkeit, eine Adaption im Film oder im Comic sich anzugucken, die auf diesem Roman basiert, und dann hat man quasi schon ein Vorinteresse.
Eine eindeutig bestimmbare Zielgruppe für Literaturadaptionen in Comicform, so scheint es, gibt es nicht. Max Schlegel vom Splitter Verlag sieht das Ganze ohnehin eher pragmatisch. Er hofft einfach nur,
dass Leute diese Form von Adaption als eine Tür vielleicht verstehen, dazu auch eigenständigen Werken eine Chance zu geben. Weil Adaptionen sind schön und klasse und können toll sein und eine künstlerische Vision transportieren. Also nicht nur der Originalautoren, sondern auch derjenigen, die es adaptiert haben.
Wichtig ist, Graphic Novel sind eine eigenständige Kunstform. Völlig unabhängig davon, ob es sich im Einzelfall um ein eigenständiges Werk oder um eine Literaturadaption handelt.
Und ich würde mir wirklich wünschen, dass da Leserinnen und Leser irgendwie so eine Brücke irgendwie finden und halt nicht da stehen bleiben zu sagen, ah Mensch, die Ilias als Comic, das ist ja eine Sache, aber alle anderen Comics sind trotzdem weiter pfui. Jetzt, um es jetzt mal überspitzt auszudrücken.
Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles.
Illustrierte Klassiker. Literaturadaptionen als Graphic Novel. Von Christian Blees. Es sprachen Tilma Kuhn, Barbara Becker und Ralf Beiderkellen. Regie Stefanie Lasei, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.